Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Und da sind wir auch schon wieder. Eine Woche ist rum. Jetzt bekommt ihr neues Material, einen neuen Fall. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Es wäre langweilig, wenn ich hier alleine sitzen würde. Deswegen freue ich mich, dass der Peter da ist. Grüß dich.
Ja, auch hallo von meiner Seite aus. Und das sage ich bereits zum 102. Mal.
Ja, also Peter ist ja unsere Zählmaschine. Der wird immer wissen, bei der wievielten Folge wir sind. Ich werde dir jetzt gesagt, grob 100.
Ja, für einen Nicht-Mathematiker ist grob 100 auch in Ordnung.
Passt.
In Ordnung ist aber auch, dass ihr wirklich so zahlreich an unserem Gewinnspiel für unsere Mini-Tour, will ich vielleicht sagen, in Leipzig und in Reda-Wiedenbrück teilgenommen habt. Daran sei auch nochmal erinnert, am 15. März sind wir in Leipzig im Kupfersaal und am 29. März in Reda-Wiedenbrück in der Stadthalle. Und es gibt immer noch Karten zu erwerben. Wir würden uns freuen, wenn noch der ein oder andere sich vielleicht, auch wenn es ein weiterer Weg ist, auf selbigen macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und heute sind wir schon bei Folge 102 und da gibt es eine Hörermail von Ulrike.
Sie schreibt uns: Hallo ihr beiden, ich bin durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und finde ihn klasse. Ich höre euch bei der Hausarbeit und beim Fahrradfahren auf dem Weg zur Arbeit. Ich möchte eine Anmerkung machen und eine Frage stellen. Schieß los, wir sind bereit. Also sie schreibt: Ich wurde vor einigen Jahren an der Hand operiert und wurde vor der OP mehrfach nach meinem Namen, meinem Geburtsdatum und danach gefragt, welche Hand denn operiert werden soll. Also gibt es bei uns auch Ärzte und OP-Personal, die sehr genau darauf achten, dass alles richtig läuft. Meine Frage wäre, ob Ärzte und oder Pflegepersonal, die wegen eines Behandlungsfehlers angeklagt sind, weiter arbeiten dürfen oder ob diese bis zum Urteil freigestellt werden. Macht weiter so und liebe Grüße, Ulrike. Also in ähnlicher Form haben wir so eine Frage schon mal bekommen. Ich glaube, die habe ich dir auch schon ein paar Mal gestellt. Ob jetzt ein Arzt, der tatsächlich auch einen Behandlungsfehler begangen hat, also wo ein Gericht so entschieden hat, ob der vielleicht auch mal seine Zulassung verliert. Da hast du ja immer gesagt, da muss schon wirklich viel passieren, dass ein Arzt seine Zulassung verliert, weil wir brauchen die Ärzte ja auch. Aber das ist ja nochmal ein bisschen feiner formuliert, ob die bis zum Urteil freigestellt werden.
Ja, also ich will erstmal sagen, Ulrike, wir gehen davon aus, und es ist auch so, dass die meisten Ärzte und das medizinische Personal stets darauf achten, dass alles richtig läuft. Ne? Also das ist nicht der Ausnahmefall. Davon können wir ganz feste ausgehen. Und ja, Ulrike schreibt dann von der Anklage. Anklage ist eine Begrifflichkeit aus dem Strafrecht. Im Zivilrecht ist man ja Beschuldigter. Da gibt es dieses Wort Anklage nicht, obwohl das viele verwenden. Da gibt es die Klage, aber die Anklage ist im Strafrecht zu Hause. Also wir müssen unterscheiden. Also wenn jetzt jemand zivilrechtlich in Anspruch genommen wird, sei es ein Arzt oder jemand vom Pflegepersonal, wird er in aller Regel nicht freigestellt vom Arbeitgeber, sondern arbeitet ganz normal weiter. Das Verfahren kann sich ja, wie wir hier schon sehr oft gehört haben, auch über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen. Und dann ist man natürlich nicht für diesen Zeitraum freigestellt. Es gibt sicherlich auch Fälle, wo ärztliches Personal oder auch Pflegepersonal freigestellt werden, weil der Vorwurf so gravierend ist, dass der Arbeitgeber sagt, nein, also bis zur Klärung wollen wir nicht, dass du weiter arbeitest, aber das sind ganz, ganz große Ausnahmen. Da muss dann auch im Regelfall schon ein strafrechtliches Verfahren anhängig sein und wo die Tendenz dahin geht, dass jemand dann auch verurteilt wird. Sonst passiert das in aller Regel nicht.
Du hast ja gerade über Ausnahmen gesprochen, bei Fällen, wo dann Leute vielleicht doch freigestellt werden. Also mir fallen da so ganz krasse Geschichten ein wie, ja, Sterbehilfe. Es gibt ja auch diese Fälle, wo jemand, Pflegekraft, mehrere Menschen im Krankenhaus getötet hat. Und als der Verdacht da war und ermittelt wurde, die Person hat ja da nicht weitergearbeitet. Also reden wir von solchen Fällen?
Genau, von solchen Fällen, wo sich das so ein Stück weit verdichtet und verhärtet hat. Der Vorwurf, man will natürlich nicht das Risiko eingehen, dass es noch zu weiteren Todesfällen kommt. Und dann werden solche Menschen dann ein Stück weit aus dem Verkehr gezogen und man kann sagen suspendiert.
Ulrike, ich hoffe, der Peter hat deine Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Und damit wären wir bereit, in unseren heutigen Fall einzusteigen. Peter wollte ihn unbedingt diese verdammten Zehen nennen.
Ja, fand ich deutlich ansprechender als dein Titel mit 2 Zehen, aber...
Hat dich kaputt gelangweilt, ne? Das war's nicht. Die verdammten Zehen. Ja, du hast ja auch recht. So heißt unser Fall heute und jetzt sprechen wir über den Mann, um den das hier geht. Und zwar ist es ein junger Mann, 34 Jahre alt, und das ist der Timo. Sein Leben ist der Sport. Am liebsten wäre er auch Leistungssportler geworden, aber an der einen oder anderen Stelle hat es dann doch nicht ganz gereicht. Seit seiner Jugend steht er in der Halle, erst Handball, später Volleyball, im Sommer Beachvolleyball im Sand. Bis heute ist der Sport seine große Leidenschaft und auch sein Ausgleich zum Bürojob. Timo ist Grafikdesigner und er kennt seinen Körper durch den Sport wirklich ziemlich gut. Muskelkater, Prellungen, verstauchte Finger, das kommt alles schon mal vor. Schmerzen gehören bei seiner intensiven Art, Sport zu betreiben, dazu. An seinem rechten Fuß trägt er schon lange zwei kleine Baustellen mit sich herum. Einen Hallux Valgus und eine Hammerzehe am zweiten Zeh. Sichtbar, ja, auf jeden Fall, aber nie wirklich störend. Es sind Fehlstellungen, mit denen viele Menschen leben und auch Timo lebt und vor allem spielt damit jahrelang fast völlig beschwerdefrei. Peter, vielleicht erklären wir Hallux Valgus und Hammerzehe trotzdem mal kurz. Wir kennen, glaube ich, zwar alle die Begriffe, aber vielleicht nicht genau, was dahinter steckt.
Ja, wir hatten schon mal in einer Episode einen Hallux Valgus-Fall. Kommt auch gar nicht so selten vor bei uns in der Praxis und ist, ja, eines meiner Lieblingsthemen deswegen, weil es darauf hinzuweisen gilt, dass doch da sehr, sehr viel Risiko bei den Operationen beinhaltet ist. Also es gibt, so habe ich es noch im Kopf, vielleicht hat sich's mittlerweile geändert, aber das war vor vielen Jahren, dass es über 200 verschiedene Operationsmethoden gibt beim Hallux Valgus und mit Risiken, dass etwas misslingt, bis zu 30-35%, je nach Operationsmethode. Also ein sehr, sehr großes Risiko und da haben wir sehr, sehr viele Fälle. Und ja, Hallux Valgus ist im Grunde eine Fehlstellung der großen Zehe. Normalerweise zeigt die Großzehe gerade nach vorne. Beim Hallux Valgus wandert sie doch langsam in Richtung der kleineren Zehen. Gleichzeitig verschiebt sich der erste Mittelfußknochen nach innen und dadurch entsteht dieser typische Knochenvorsprung, den viele als Ballen kennen. Das Ganze ist nicht nur ein kosmetisches Problem. Durch die Fehlstellung verändert sich die gesamte Statik des Fußes und das Abrollen funktioniert dann nicht mehr richtig. Druckpunkte entstehen, Schuhe drücken und mit der Zeit können Schmerzen beim Gehen oder mitunter sogar in Ruhe auftreten. Häufig bleibt es nicht bei der Großzehe allein. Wenn sich die Belastung im Vorfuß verschiebt, müssen die kleineren Zehen mehr Arbeit übernehmen. Und genau hier kommen die sogenannten Hammerzehen ins Spiel. Bei einer Hammerzehe ist ein Zeh dauerhaft gekrümmt. Das Mittelgelenk steht nach oben, während die Zehenspitze nach unten gedrückt wird. Ein bisschen wie ein kleiner Hammer, daher kommt auch der Name Hammerzehe. Anfangs ist diese Fehlstellung noch beweglich, später versteifen die Gelenke oft. Dann reiben die Zehen ständig im Schuh, es entstehen schmerzhafte Druckstellen oder auch die bekannten Hühneraugen. Wichtig ist, beide Veränderungen entwickeln sich meist über Jahre hinweg. Ursachen sind häufig eine angeborene Fußform, schwaches Bindegewebe, falsches Schuhwerk oder auch eine genetische Veranlagung. Und je weiter die Fehlstellung fortschreitet, desto schwieriger wird eine Behandlung ohne Operation.
Ja, wie gesagt, noch kommt Timo im normalen Leben und sogar beim Sport mit beidem ansatzweise klar, bis zu diesem Volleyballtraining im Herbst 2019. Es ist ein schneller Antritt, eine dynamische Bewegung, wie er sie tausendfach gemacht hat. Doch dieses Mal ist da plötzlich ein stechender Schmerz im Bereich des Grundgelenks des zweiten Zehs. Innerhalb kurzer Zeit schwillt das Gelenk auch an und es bildet sich ein Erguss.
Ein Erguss bedeutet, dass sich Flüssigkeit im Gelenk sammelt als Reaktion auf eine Reizung oder eine Verletzung. Und das Gelenk produziert vermehrt Flüssigkeit, weil es quasi Stress signalisiert. Es ist ein Warnzeichen des Körpers. Hier stimmt etwas nicht.
Timo lässt das Ganze auch bei seiner Ärztin abklären. Der verletzte Fuß wird geröntgt. Später wird auch noch ein MRT gemacht. Aber die Befunde zeigen nichts Dringliches. Keine Fraktur. Kein klarer struktureller Schaden. Auch bei der ersten Vorstellung in der später operierenden Praxis ergibt sich erstmal kein akuter Handlungsbedarf. Und trotzdem bleibt der Schmerz. Er wird nicht dramatisch, aber er verschwindet eben auch nicht. Für Timo ist das Ganze erst ärgerlich, weil er eine Sportpause einlegen muss und nach einiger Zeit macht er sich wirklich Sorgen. Also sucht er seinen langjährigen Orthopäden auf, der ihn schon öfter betreut hat. Man kennt sich, man vertraut sich. Der Orthopäde ist sich auch nicht so ganz sicher, was mit Timos Fuß los ist und nimmt ebenfalls Kontakt mit dem später operierenden Arzt auf. Es wird beraten, abgewogen und schließlich fällt im Februar des nächsten Jahres die Entscheidung zur Operation. Die Diagnose lautet nach wie vor Hallux valgus rechts mit Hammerzehe des zweiten Zehs rechts. Die kennen wir ja schon. Die Ärzte beschließen jetzt zu korrigieren. Peter, wir haben vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, dass es unfassbar viele Operationsmöglichkeiten gibt. Diese Operation, die ist definitiv aber auch nicht ohne.
Ja, was medizinisch erstmal nüchtern klingt, bedeutet operativ einen erheblichen Eingriff. Eine Operation am Hallux valgus gehört chirurgisch tatsächlich eher zu den anspruchsvolleren Operationen am Fuß. Warum ist das so? Weil es nicht einfach darum geht, einen Knochenvorsprung abzutragen. Der Operateur muss die Stellung der Knochen korrigieren, häufig den ersten Mittelfußknochen durchtrennen, neu ausrichten und mit Schrauben oder Platten stabilisieren. Gleichzeitig müssen Sehnen, Gelenkkapsel und Weichteile so angepasst werden, dass die Großzehe anschließend wieder gerade steht und dauerhaft stabil bleibt. Nicht einfach.
Ja, ich denke, da kommt es wirklich auf millimetergenaue Arbeit an.
Genau, schon kleine Abweichungen können später dazu führen, dass die Fehlstellung zurückkehrt, die Zehe zu steif wird oder dass sich sogar neue, noch gravierendere Schmerzen entwickeln. Dazu kommt nun mal, dass der Fuß das gesamte Körpergewicht trägt. Anders als bei vielen anderen Operationen lässt sich der Bereich nachher nicht vollständig rückstellen. Die richtige Nachbehandlung, ein Spezialschuh, eingeschränkte Belastung und Geduld ist deshalb fast genauso wichtig wie die Operation selbst.
Ja, in erfahrenen Händen ist der Eingriff, kann man aber doch sagen, ein Routineverfahren, aber eben ja keine kleine Schönheitsoperation, sondern eine echte rekonstruktive Knochenoperation mit mehreren Wochen Heilungszeit. Am 18. Februar 2020 liegt Timo im OP. Geplant ist eine Kombination mehrerer Korrekturverfahren. Ich hau euch jetzt an dieser Stelle einfach mal Fachbegriffe um die Ohren, mit denen sich auch Timo beschäftigen muss. Am ersten Strahl, also am Großzehenstrahl, wird eine Austin-Osteotomie gemacht und zusätzlich eine Akin-Osteotomie. Am zweiten Strahl eine Weil-Osteotomie, ergänzt durch eine Hohmann-Operation, ein Weichteil-Release und eine Strecksehnenverlängerung. Puh. Ja, Implantate werden eingesetzt, um die neu ausgerichteten Knochen zu stabilisieren, so kann man das sagen. Also daran sieht man, wie aufwendig dieser Eingriff ist und wir haben mit Sicherheit noch kleinere Schritte hier gar nicht aufgezählt. Also verschiedene kleine Knochenoperationen kommen hier zusammen und die müssen dann wieder neu und exakt zusammengepuzzelt werden. Die Operation verläuft formal komplikationslos, zumindest im OP-Bericht. Doch nach der Schonzeit stellt sich kein Gefühl von es wird besser ein. Die Fäden werden irgendwann gezogen, später auch ein Draht. Aber Timo spürt weiterhin Schmerzen. Nicht nur ein postoperatives Ziehen, sondern wirklich anhaltende Beschwerden. Vor allem im Bereich des Großzehs. Und zusätzlich ein deutlicher Druckschmerz unter dem Grundgelenk des zweiten Zehs. Nämlich genau da, wo die sogenannte Weil-Osteotomie durchgeführt wurde. Der Operateur ist ebenso unzufrieden wie Timo mit dem Ergebnis. Es wird jetzt Rücksprache gehalten und die Empfehlung lautet, erstmal Geduld haben. Ja, aber Geduld lindert in diesem Fall keinen Schmerz, der sich bei Timo wirklich bei jedem Schritt meldet. Ein neuer Plan. Timo sucht jetzt einen Fußspezialisten auf. Den zu finden war gar nicht einfach und einen Termin zu bekommen schon gar nicht. Dieser Spezialist lässt jetzt ein CT anfertigen. Also das ist jetzt wirklich quasi der Blick durch die ganz große Lupe.
Ja, weil das CT, also die Computertomographie, ist besonders gut geeignet, um knöcherne Strukturen dreidimensional und auch hochauflösend darzustellen.
Ja, und genau da beginnt das Bild sich zu verändern. Im Bereich der Akin-Osteotomie, also des Knochenschnitts am Grundglied der Großzehe, da zeigt sich, dass dieser Schritt doch extrem nah an der Gelenkfläche durchgeführt wurde. Also üblicherweise setzt man diesen Schnitt weiter distal, also mit mehr Abstand zum Gelenk, um eben die Gelenkfläche zu schützen. Hier allerdings liegt die Osteotomie so nah am Gelenk, dass es im weiteren Verlauf zu einer Zerstörung von Anteilen der Gelenkfläche gekommen ist. Im CT ist diese Schädigung ganz deutlich sichtbar. Wäre dieser Schritt weiter distal erfolgt, also mit einem größeren Abstand, ja, dann wäre diese Gelenkzerstörung mit hoher Wahrscheinlichkeit vermeidbar gewesen, sage ich jetzt mal, aber den Fakt überlassen wir gleich im Anschluss den Gutachtern und Juristen in deinem Teil, Peter. Beim zweiten C bei Timo zeigt sich ein weiteres Problem. Auf den postoperativen Röntgenbildern wirkt das Köpfchen des zweiten Mittelfußknochens deutlich entrundet. Und entrundet soll es ja nicht sein.
Nein, normalerweise ist dieses Köpfchen harmonisch rund geformt, damit es gleichmäßig im Gelenk gleitet. Eine Entrundung deutet darauf hin, dass es verkippt ist. Und wenn ein Köpfchen verkippt ist, verändert sich die Belastung beim Auftreten massiv. Der Druck konzentriert sich auf kleinere Flächen und dann sind Schmerzen die unmittelbare Folge, Arthrose die mögliche langfristige Konsequenz.
Ja, für Timo bedeutet das, die entstandenen Schäden gelten als dauerhaft. Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft, die er da bekommt, die er erstmal schlucken muss. Denn selbst weitere Korrekturoperationen, das erfährt er, können die ursprüngliche Gelenkarchitektur bei ihm nicht vollständig wiederherstellen. Also man kann Symptome lindern, vielleicht Fehlstellungen reduzieren, aber man kann das zerstörte Gelenk nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Darüber hinaus besteht insbesondere die Gefahr einer Arthrose, du hast es gerade angesprochen, Peter, mit allen sich darauf ergebenden Konsequenzen, insbesondere weitere operative Eingriffe. Ja, wir schauen uns an, wie es Timo heute geht. Sein liebstes Hobby, den Sport, musste er aufgeben. Jeder schmerzhafte Schritt erinnert ihn daran, dass sein rechter Fuß nicht mehr der ist, der er mal war. Zum Glück, muss man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, ist Timo ja sowas wie eine Frohnatur. Also das ist ein Mann, der will sich wirklich nicht unterkriegen lassen und der will sein Leben weiter genießen. Aber trotzdem will er auch Gerechtigkeit, denn Timo ist sich sicher, dass er Opfer eines Behandlungsfehlers geworden ist. Peter, ich könnte mir vorstellen, dass ihr und auch Sachverständige bei dieser Sache wirklich ganz genau hingucken musstet. Wir haben ja erfahren, dass in der Fußchirurgie wirklich Millimeter entscheiden. Und du hast mir auch mal gesagt, das ist auch immer eine große Herausforderung. Ihr habt ja dann auch Bilder, ne, ganz feine Faserrisse, die sieht man einfach ganz, 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 ganz schlecht.
Ja, manchmal entwickeln sich auch Frakturlinien erst später. Also wenn direkt nach dem traumatischen Ereignis eine Aufnahme gefertigt wird, dann ist mitunter nicht das zu erkennen, was vielleicht 1, 2, 3 Tage später zu erkennen ist. So zumindest viele Fachärzte, die uns da in unterschiedlichsten Fällen beraten haben. Hier war es auch so, dass wir ein Privatgutachten eingeholt haben. Das ist nicht so häufig der Fall, obwohl wir ein sehr, sehr großes Netzwerk von Sachverständigen haben, unterschiedlichster Disziplinen. Warum ist das nicht so häufig? Weil dieses Privatgutachten übernimmt in aller Regel weder die Rechtsschutzversicherung noch die Krankenversicherung. Manche privaten Krankenversicherungen leisten da einen kleinen Beitrag zu den Kosten. Manche übernehmen sogar die kompletten Kosten, das ist aber auch eher selten. Darum muss der Mandant da immer in Vorleistung treten. Man kann das später mit geltend machen. Im Rahmen der Schadensersatzansprüche kann man die Kosten für dieses Privatgutachten mit geltend machen. Aber wenn der Fall negativ ausgeht, dann bleibt man auf den Kosten sitzen. Darum ist das eher seltener der Fall als jetzt das MD-Gutachten oder das Gutachten über die Stiftungsstelle /Gutachterkommission.
Also Timo hat erst ein Gutachten eingeholt, ein Privatgutachten, bevor er zu euch gekommen ist?
Nein, der ist zu uns gekommen und wir haben dann mit ihm abgestimmt, dass wir ein Privatgutachten einholen.
Ja, wenn wir gerade schon mal dabei sind, dann klär uns doch gerade mal auf und führ uns mal bitte durch dieses Gutachten-Bingo. Es gibt das Privatgutachten, Gutachten über den MD hast du ja gerade angesprochen, Gutachten über die Schlichtungsstellen der Ärztekammer. Also was sind denn Vor- und Nachteile jetzt mal in Kurzform? Was nehme ich?
Okay, in Kurzform. Also Privatgutachten hat den Vorteil, dass man sich den Gutachter aussuchen kann. Also wir haben ein Netzwerk von Sachverständigen, die dafür bekannt sind, objektive Gutachten zu erstellen. Es hilft ja nichts, dass man jemanden beauftragt, der Gefälligkeitsgutachten erstellt. Das gibt's auf Arzt- und auf Patientenseite, weil dann fällt man spätestens im Prozess auf die Nase. Also das ist ein großer Vorteil. Nachteil ist natürlich, dass man die Kosten selbst tragen muss.
Okay.
Die Gutachten über den medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder über die Schlichtungsstellen oder Gutachterkommissionen der Ärztekammer, die sind kostenlos. Das ist der große Vorteil. Beim Verfahren über die Schlichtungsstellen muss es so sein, dass die Gegenseite zustimmt, bei den meisten auch der Versicherer noch. Also das ist immer ein Nachteil, weil das manchmal nicht alle wollen. Und meistens gehen die Gutachten ja zu Ungunsten des Patienten aus. Und beim Gutachten über den MD ist es so, ist wie gesagt auch kostenlos. Und der Vorteil ist auch, dass die Gegenseite nicht zustimmen muss. Also man kann das Gutachten so einholen und dann schauen, ob sich daraus entsprechende Weiterungen ergeben. Leider haben diese Gutachten des MD nicht mehr so den Stellenwert wie noch vor Jahren bei Gericht. Also die haben nicht so die Bedeutung wie die Gutachten der Schlichtungsstellen. Da ist doch ein kleiner Unterschied wahrzunehmen, was die Beurteilung seitens der Gerichte anbelangt. Das sind so ganz grob die Vor- und Nachteile, gibt noch weitere, aber das würde jetzt im Moment den Rahmen sprengen. Aber es ist auch so, dass wir oftmals in Verfahren gehen ohne Gutachten, weil wir uns anmaßen oder es auch können, die Ansprüche so geltend zu machen und die Vorwürfe so zu formulieren, ohne dass wir ein Gutachten einholen müssen. Und manchmal ist es ja auch gar nicht das Medizinische, sondern eher das Rechtliche, was im Vordergrund steht. Mhm. Und da braucht man nicht immer ein Gutachten. Es kommt immer auf den Einzelfall an, ob wir ein Gutachten einholen, ja oder nein, und über welchen Weg wir das Ganze machen. Aber jetzt zurück zum Fall von Timo. Ihr hatten wir das Privatgutachten dann eingeholt. Das war auch positiv für Timo. Aber die Gegenseite hat dennoch die Haftung abgelehnt und daher war wieder eine Klage notwendig. Und dann nahm es den üblichen Verlauf. Ich werfe jetzt nochmal die Begrifflichkeiten ganz schnell in den Raum. Klage, Klagerwiderung, Replik, Duplik. Und dann gab es einen Beweisbeschluss des Gerichts. Und da werden Beweisfragen gestellt, die dann dem Gutachter zugeleitet werden. In dem Fall hat das Gericht einen Gutachter benannt, hier im Fall von Timo.
Und in diesem Fall ist es so gewesen, dass Timo sich selber mal hingesetzt hat vor den Rechner und hat diesen Gutachter gegoogelt und hat herausgefunden, der hat aber sehr, sehr viele negative Bewertungen bei Google. Kann man den dann ablehnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn Gerichte mehrere Gutachter zur Auswahl stellen, dann kann man ja schauen, ich nehme Gutachter 1 und nicht 2 und 3. Wenn jetzt nur ein Gutachter benannt wird, muss man schauen, ist der vielleicht in irgendeiner Weise befangen? Kennt der vielleicht den beschuldigten Arzt oder ist der mit der beschuldigten Ärztin schon in Urlaub gefahren? Den Fall hatte ich auch schon mal, hatten wir auch hierüber berichtet.
Da ist es durch Zufall rausgekommen, aber recherchier das mal.
Genau,
das ist ja gar nicht
möglich.
Das
kriegt man nicht so ohne weiteres raus. Aber negative Google-Bewertungen reichen natürlich nicht für eine Ablehnung aus. Man kann sich die Frage stellen, was besagen negative Bewertungen? Wir wissen alle, wie die mitunter zustande kommen. Mhm. Bekommen Anwälte mitunter auch, weil vielleicht der Mandant nicht zufrieden war mit dem Ausgang des Verfahrens, obwohl der Anwalt sein Bestes gegeben hat und gar nichts daran ändern konnte. Aber das reicht für eine Ablehnung des Gutachters nicht aus.
Im Fall von Timo hat sich's dann aber doch von alleine erledigt mit dem Gutachter. Der hat sich nämlich selbst aus dem Spiel genommen. Er hatte keine Zeit für den Fall.
Genau, also das gibt es auch. Dann wird ein Gutachter benannt und der schreibt dann zurück, ja, so also die nächsten 18 Monate habe ich leider keine Zeit. Ich habe so viele Operationen und andere Gutachtenaufträge. Wenn ihr so lange warten wollt, dann mache ich das. Aber das will man natürlich nicht, auch von Gerichtsseite nicht. Und dann wird der entpflichtet, so ist der Fachbegriff, und dann wird ein neuer Gutachter bestellt.
Das ist im Fall von Timo auch passiert. Jetzt kommt der nächste Clou. Der war aber befangen.
Genau, der war befangen. Der hat sich selber als befangen bezeichnet. Das ist auch eher selten, dass das Gutachter selbst machen. Die sind natürlich dazu aufgerufen zu sagen, wenn sie den beschuldigten Arzt, die beschuldigte Ärztin kennen, dann sollen sie das offenbaren. Das ist auch nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das verlangt einfach auch der Anstand und nicht nur das Gesetz. Und er hat gesagt, nein, ich bin mit dem zur Uni gegangen und wir waren da auch enger befreundet als Kommilitonen und darum möchte ich das nicht machen. Das hat er von sich aus offenbart. Mhm. Also wir mussten kein Ablehnungsgesuch stellen. Wir wussten das auch nicht. Das steht ja nirgends, ne? Ich bin mit dem zur Uni gegangen. Andere Sachen findet man schon im Netz, aber nicht alles. Und das war gut, dass er das gesagt hat. Und dann gab es wieder einen neuen Gutachter.
Der hat's dann aber gemacht.
Der hat's dann gemacht und da waren aber, glaube ich, auch schon wieder 7, 8 Monate ins Land gegangen. Man sieht, wie schnell die Zeit vergehen kann in so Arzthaftungsprozessen. Und jetzt hatten wir noch gar kein Gutachten, sondern erstmal einen Gutachter gefunden, nach 8 Monaten.
Ja.
Also man muss doch, und das ist immer so mein Eingangssatz, wenn ich mit Mandanten spreche, man muss genauso viel Geduld haben wie mit der Genesung. Im Arzthaftungsrecht dauert es mitunter sehr, sehr lange. Ja, und dieser Gutachter hat dann aber doch erfreuliche Feststellungen getroffen aus Timos Sicht. Der sagt nämlich, die Operation, die durchgeführt worden ist, die erste, ist allenfalls relativ indiziert. Also es gibt absolut indizierte Operationen, die einfach sein müssen, weil vielleicht das Leben gerettet werden muss, und relativ indizierte. Und er sagt, die war in zweifacher Hinsicht eindeutig fehlerhaft. Ja, du hast es angesprochen, die Aiken-Osteotomie und auch die Weil-Osteotomie, die sind eindeutig fehlerhaft durchgeführt worden. Bei der Aiken-Osteotomie kam es zur absolut vermeidbaren Beschädigung der Gelenkfläche, was du auch schon vermutet hast, welche dadurch bedingt zerstört wurde. Und bei der Weil-Osteotomie war festzustellen, dass diese zu steil angelegt wurde. Dies führte zu der Verlagerung der Knochenfragmente und darüber hinaus wirkte es dem eigentlich mit der Operation angestrebten Zweck entgegen. Und durch die beiden Fehler persistierten die Schmerzen von Timo und verstärkten sich sogar noch, so der Sachverständige. Und darüber hinaus hat der Sachverständige festgestellt, dass durch diese beiden Fehler sich auch erst die Arthrose bilden konnte. Und diese lag vor der Operation von Timo überhaupt noch nicht vor. Das haben wir auch den Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung so gefragt und er hat das auch so bestätigt, dass es wirklich auf die Fehler zurückzuführen ist. Am Ende der Anhörung des Sachverständigen, das war wieder ein sehr, sehr langer Termin, ich erinnere mich noch, das waren, glaube ich, 4,5 Stunden, haben wir denen da zuhören müssen, wie der über Aiken und Weil und wie sie alle heißen gesprochen hat. Er fand das spannend, für Juristen ist das bedingt spannend, aber wir lernen dadurch auch von namhaften Medizinern. Am Ende dieser langen Verhandlung hat das Gericht auch eine Einschätzung abgegeben. Die liest sich so auf dringendes Anraten des Gerichts. Also das Gericht macht schon mal klar, ihr müsst dem Vorschlag folgen. Euch bleibt gar nichts anderes, sonst werden die Karten neu gemischt und das kann für euch schlecht ausgehen. Also auf dringendes Anraten des Gerichts schließen die Parteien ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Aufgabe ihrer bisherigen Streitposition folgenden Vergleich. Der Beklagte, das ist also der Arzt, hat an den Kläger 21.500 Euro und erstattet ihm noch zusätzlich die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Das war ein dringlich angeratener Vergleichsvorschlag des Gerichts und haben dann dem Ganzen unser Yes gegeben und die Gegenseite auch. Und so hat das Verfahren dann mit diesem Vergleichsschluss eine Beendigung gefunden.
Der Fall war in diesem Fall auch sehr ausführlich. Vielleicht habt ihr euch den in 2 Etappen gegönnt. Wir arbeiten schon wieder am nächsten Fall für nächste Woche. Da hören wir uns nämlich wieder. Bis dahin.
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner. Free Audio Post-Production. Bei Auphonic.com.